diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Michael Decker. Ich bin Mitglied der Gemeinde hier und habe uns heute einen Bibeltext mitgebracht, der mir schon seit einigen Monaten auf dem Herzen liegt, weil er mich sehr beschäftigt. Er hängt mit der Frage zusammen, die uns auch hier in der Gemeinde umtreiben. Mit der Frage, wie kann eine Gemeinde gut damit umgehen, dass es ganz unterschiedliche und sich zum Teil widersprechende Meinungen gibt in der Gemeinde. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir uns verhalten, dass es nicht zum Streit kommt und nicht zu Trennungen kommt? Wie kann es gelingen, gut und liebevoll miteinander umzugehen, wenn man so ganz verschieden denkt? Wie kann eine Gemeinde einen gemeinsamen Weg gehen und an einem Strang ziehen, wenn sie ganz heterogen und unterschiedlich zusammengesetzt ist? Dazu schreibt Paulus ein ganzes Kapitel im Römerbrief, das 14. Kapitel. Und ich möchte euch heute Morgen zumuten, dass wir das ganze Kapitel lesen, von vorne bis hinten, 23 Verse lang. Es ist ja nicht die schlechteste Art, in einem Gottesdienst Zeit damit zu verbringen, die Bibel zu lesen, denke ich mir. Und ich glaube, Luther hat einmal gesagt, lieber Prediger, wenn du den Bibeltext vorgelesen hast, dann ist der wichtigste Teil deiner Predigt bereits hinter dir. In diesem Sinn, setzt euch bequem, lest hier vorne mit oder macht die Augen zu, ganz wie ihr mögt. Römer 14 und ich lese uns aus der neuen Genfer Übersetzung. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Haben wir gerade gesungen. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir gegenseitig uns im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist jedoch, wenn jemand dadurch oder durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Das war Römer 14. Worum ging es in der Gemeinde in Rom? Was waren dort die strittigen Fragen? Paulus spricht zwei Themen an. Zum einen ging es um die Frage, ob man Fleisch essen darf, das zuvor in einem rituellen Akt Götzen geweiht worden war. Und zum anderen gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie wichtig die verschiedenen Feiertage des jüdischen Kalenders zu nehmen waren und welches Verhalten an diesen Tagen angemessen sei. Die Gemeinde in Rom war darüber uneins. Auf der einen Seite gab es Christen, die es für falsch hielten, Fleisch zu essen, das zuvor Götzen geweiht wurde. Schließlich sei das Fleisch dann ja nicht mehr rein, sondern belastet. Und ihr Gewissen verbot ihnen, derartiges Fleisch zu essen. Und sie erwarteten natürlich auch von anderen, dass sie solches Fleisch auch nicht essen würden. Taten sie es doch, wurde die Richtigkeit ihres Glaubens in Frage gestellt. Und umgekehrt gab es Christen, die ganz anders dachten. Götzen sind doch nur von Menschen gemachte Figuren. Die haben doch gar keine Macht. Die können dem Fleisch doch gar nichts anhaben. Selbstverständlich darf man dieses Fleisch essen. Und wer das nicht kapiert, der hat noch nicht begriffen, welche Freiheit uns Gott schenkt. Und ähnlich war die Thematik mit den Feiertagen. Die einen haben sich an enge Regeln gehalten und das auch von den anderen eingefordert und die anderen haben da nicht viel drauf gegeben und sich ganz anders verhalten. Bevor wir jetzt der Frage nachgehen, was Paulus denn den Römern empfiehlt, möchte ich anhand von einigen Beispielen zwei Dinge deutlich machen. Erstens, die ethischen Fragen, die uns umtreiben, ändern sich im Laufe der Zeit. Das Essen von Götzenopferfleisch und das Einhalten von jüdischen Feiertagen sind nicht mehr die brennenden Themen unserer Zeit heute. Und zweitens, nicht nur die Fragen ändern sich, auch die Antworten ändern sich. Antworten, die vor 200 Jahren noch stimmig waren, sind heute nicht mehr unbedingt passend. Ich mache das deshalb deutlich, um zu betonen, dass unsere persönlichen Überzeugungen, so wichtig sie sind, und wir kommen noch darauf, dass sie wichtig sind, nicht der Weisheit letzter Schluss sein müssen. Vielleicht denken wir sogar selbst in einigen Jahren anders über manches als heute. Wir unterschätzen oft, welchen Einfluss unsere persönliche Biografie auf unsere Einstellungen hat. Je nachdem, wo wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben und noch machen, aus welcher Gemeindeform wir kommen, können wir zu unterschiedlichen Antworten auf ethische Fragen kommen. Und dass mich niemand missversteht, ich möchte heute Morgen nicht der Beliebigkeit das Wort reden. Soll doch jeder machen, was er will. Darum geht es mir nicht. Mir geht es um Überzeugungen, die jemand gewinnt, nachdem er gründlich in der Bibel gelesen hat. Jemand, der die Bibel ernst nimmt und Gott zur Ehre leben möchte. In meiner Kindheit war zum Beispiel ein Thema, ob man als Christ mit Skatkarten spielen darf. Ich weiß noch genau, ich kam nach Hause von der Schule, ein Freund hatte mir ein Skatspiel geschenkt und meine Eltern waren ganz erschrocken, haben das Spiel weggeschmissen. Das sind ja schließlich die Karten, mit denen andere Leute Haus und Hof verspielt haben, ihre Familie, ihre Ehe ruiniert haben, Mit solchen Karten kann man als Christ nicht spielen. Und daher kommt ja auch der Name Baptistenskat für Elferauskarten, weil das waren ja harmlose Karten. Irgendwann haben meine Eltern dann auch nachvollziehen können, dass es nicht auf die Karten ankommt. Man kann mit denen auch ganz normales Spiel spielen. Und ich habe dann mit meinen drei Brüdern viele Runden Skat gekloppt und meine Eltern konnten fröhlich dabei zuschauen. Um Geld habe ich mit meinen Brüdern übrigens Kniffel gespielt. In meiner Jugend war eine kontrovers diskutierte Frage, ob man als Christ denn tanzen darf. Ich glaube, es war Peter Hane, der einmal gesagt hat, Tanzen an sich ist keine Sünde. Aber wer tanzt denn an sich? Und so stand ich auf Mittelstufenfäden immer etwas ratlos herum, als die Party so richtig abging. Erst in der Oberstufe habe ich dann auch Freude am Tanzen gefunden. Und wenn wir die Bibel lesen, so oft wie wir dort zum Tanzen aufgefordert werden, dann müssten wir meines Erachtens noch viel, viel mehr tanzen. Weil Tanzen ist ein richtig schöner Ausdruck der Freude, die Gott uns schenkt. Im Alter von 18 Jahren gab es für Männer meines Alters eine wichtige Entscheidung zu treffen. Eine ethische Frage: Gehe ich zur Bundeswehr oder nicht? Verweigere ich den Wehrdienst oder nicht? Und das wurde auch in Gemeinden sehr kontrovers diskutiert. Da gab es Christen, die die Auffassung vertraten, dass wir natürlich unser Land verteidigen müssen und außerdem dem Staat Gehorsam schulden. Andere, so auch ich, konnten es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, das Töten von Menschen zu erlernen und es im Ernstfall dann auch tun zu müssen. Und dann gibt es natürlich, neben vielen anderen, auch noch all die ethischen Fragen im Bereich der Sexualität. Was ist mir als Christ erlaubt und was nicht? Wo ist die Grenze? Ist Selbstbefriedigung okay? Wie weit darf ein unverheiratetes Paar gehen? Küssen ist sicherlich noch erlaubt, notfalls auch als Zungenkuss. Aber was ist mit Petting oder mit Geschlechtsverkehr? Darf ein nicht verheiratetes Paar zusammenziehen? Und auch hier gehen die Fragen von Christen weit auseinander. Was für den einen okay ist, geht dem anderen schon viel zu weit. Auch wenn wir in der Regel über solche Themen selten sprechen. Und noch weniger sprechen wir übrigens darüber, dass Sex auch in der Ehe Sünde sein kann und kein Sex auch. Und auch die Auffassungen von Christen zu Homosexualität gehen weit auseinander. Während die einen erwarten, dass ein schwuler Christ sich seiner Sexualität enthalten muss, um nicht schuldig zu werden, halten andere das Ausleben von homosexuellem Empfinden in Form einer auf Treue ausgerichteten Liebesbeziehung durchaus für mit dem Glauben vereinbar. Es würde nur den Rahmen dieser Predigt bei weitem sprengen, die einzelnen Positionen zu erläutern, einander gegenüberzustellen und zu bewerten. Und vielleicht ist eine Predigt auch gar nicht der richtige Rahmen dafür. Aber ich denke, es ist klar geworden, Christen können nach gründlichem Lesen der Bibel in ethischen Fragen zu unterschiedlichen Antworten kommen. Sie lesen dieselbe Bibel, nehmen sie ernst und wollen Gott zur Ehre leben und kommen doch zu sich widersprechenden Schlüssen dessen, was gut ist und was schlecht ist, dessen, was okay ist und was nicht okay ist. Und selbst einmal gefundene Antworten können sich im Laufe der Zeit ändern. Das sehen wir schon in der Bibel. Nehmen wir nochmal das Götzenopferfleisch-Beispiel. In Apostelgeschichte 15 wird berichtet, dass es eine heftige Auseinandersetzung zwischen den Aposteln gab, welche jüdischen Vorschriften die Menschen befolgen sollen, die als Nichtjuden zum christlichen Glauben finden. Zum Beispiel, ob sie sich auch beschneiden lassen müssten. Nach langer, intensiver Diskussion einigt man sich auf drei Dinge, die auch die nichtjüdischen Christen einhalten sollen. Sie sollen kein Götzenopferfleisch essen, kein Fleisch, in dem noch Blut ist und keine Unzucht treiben. Eine der drei Abmachungen war also genau die, dass Christen kein Götzenopferfleisch essen dürfen. Und als Paulus jetzt diesen Römerbrief circa 10 Jahre später schreibt, klingt das schon anders. Er hält das Essen von Götzenopferfleisch unter gewissen Randbedingungen für durchaus legitim. Er sagt ja, nichts ist unrein. Und auch in anderen Themenbereichen können wir eine Entwicklung in der Bibel erkennen. Nehmen wir zum Beispiel die Frage, mit wie vielen Frauen darf ein Mann verheiratet sein? Wir wissen, im Alten Testament gibt es einige bekannte Persönlichkeiten, die mit 2 Frauen verheiratet waren, zum Beispiel Jakob war mit Lea und Rahel verheiratet. Oder der Vater von Samuel, Elkana, war mit Penina und Hanna verheiratet. Und auch der König David hatte noch vor der Geschichte mit Bathseba zwei Frauen, mit denen er verheiratet war. Und alle diese Ehen werden in der Bibel nicht kritisch gesehen. Das war okay. Im Gegensatz zum Beispiel zu Salomos 1000 Frauen. Das wurde sehr kritisch gesehen. Aber im Neuen Testament ist dann klar, dass ein Mann nur mit einer Frau verheiratet ist. Und Paulus schreibt ja sogar, es wäre besser, gar nicht verheiratet zu sein. Und noch ein letztes Beispiel dafür, dass sich christliche Antworten auf ethische Fragen im Lauf der Zeit ändern können. Noch vor 180 Jahren war es für einen weißen Christen in den Südstaaten der USA selbstverständlich, dass er Sklaven hatte. Und er konnte das sehr gut biblisch begründen. Nichtsdestotrotz hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Man kann das jetzt Zeitgeist nennen, wenn man will. Aber hier zumindest hatte der Zeitgeist eine sehr positive Auswirkung. Und ich denke, wir sind alle sehr froh, dass die Sklaverei weltweit abgeschafft worden ist. Und manche von uns unterstützen ja auch diese christliche Menschenrechtsorganisation IGM, die dafür kämpft, dass auch der noch verbliebenen illegalen Sklaverei ein Ende bereitet wird. Aber vor 180 Jahren waren sich da die Christen in den USA keineswegs einig. Ganz im Gegenteil, sie haben Krieg geführt über diese Frage. Was empfiehlt nun Paulus den Römern, um damit klarzukommen, dass es innerhalb der Gemeinde unterschiedliche Auffassungen zur selben Frage gab? Zunächst mal finde ich auffällig, dass sich Paulus hier in Römer 14 nicht auf eine der beiden Seiten schlägt. Er hält sich mit seiner persönlichen Meinung eher zurück, ganz anders als an vielen anderen Stellen in seinen Briefen, wo er Klartext spricht, was er denkt. Er lässt zwar durchblicken, dass er in diesen Fragen eher auf der liberalen Seite steht, aber er sagt keineswegs, ihr habt Recht und ihr habt Unrecht. Ganz im Gegenteil, er sagt, ihr habt beide Recht. Paulus empfiehlt den Römern dreierlei. Erstens, geht liebevoll miteinander um. Zweitens, haltet die Unterschiedlichkeit aus. Und drittens, nehmt das Thema nicht so wichtig. Im Folgenden möchte ich diese drei Punkte noch ein bisschen genauer anschauen. Erstens, geht liebevoll miteinander um. Gleich zu Beginn des Kapitels weist Paulus darauf hin, dass Gott uns alle angenommen hat, egal welche Auffassung wir vertreten. Und wenn Gott uns so angenommen hat, sollten wir uns da nicht gegenseitig auch annehmen? Das wäre doch sonst so, wie wenn ein Elternpaar einen Jungen und ein Mädchen adoptiert und die beiden würden sich aber nicht als Bruder und Schwester akzeptieren. Gott wird mich mit meiner Überzeugung genauso bewahren wie dich mit deiner anderen Überzeugung. Paulus ist es sehr wichtig, dass das Verhalten von der Liebe bestimmt ist und nicht vom Durchsetzen einer Meinung. So betont er mehrfach, dass das unterschiedliche Denken nicht dazu führen darf, dass es jemanden zum Glaubenshindernis wird oder jemand in innere Not gerät oder gar zu Fall kommt. Die Verantwortung gegenüber dem anderen hat einen höheren Stellenwert als die vermeintliche Richtigkeit meiner Meinung. So soll ich niemanden dazu verführen und ihm ein schlechtes Gewissen machen. Ich soll mich nicht rücksichtslos über seine Gefühle hinwegsetzen. Am Beispiel von Götzenopferfleisch könnte das so aussehen. Wenn ich alleine bin, kann ich das Fleisch dankbar aus Gottes guter Hand nehmen und genießen. Aber wenn ich einen Gast habe, von dem ich weiß, dass er kein Götzenopferfleisch isst, dann werde ich ihm das nicht still und heimlich unterjubeln. Ja, ich werde sogar selbst darauf verzichten und stattdessen anderes Fleisch oder vegetarisch servieren. Oder wenn ich einen Alkoholiker zu Gast habe, dann werde ich ihn nicht drängen, doch auch ein Gläschen zu trinken, sondern werde ihm zuliebe auch selbst auf das Trinken von Wein verzichten. Zweitens, haltet die Unterschiedlichkeit aus. Gleich zweimal macht Paulus Mut, zu seiner eigenen Meinung zu stehen. Es geht ihm nicht darum, alles weich zu spülen und gleich zu machen. Ich darf eine klare Meinung haben, zu ihr stehen und sie vertreten. Paulus warnt davor, etwas zu tun, was nicht mit der eigenen Meinung oder dem eigenen Gewissen vereinbar ist. Ich soll nicht bloß etwas tun, weil es üblich ist, weil andere das auch so machen, oder um jemandem zu gefallen, wenn es nicht aus reinem Gewissen geschieht. Im Umgang mit Andersgesinnten soll es nicht um Rechthaberei gehen oder darum, einen Streit zu meinen Gunsten zu entscheiden. Und das ist gar nicht so einfach, oder? Schließlich bin ich ja von der Richtigkeit meiner Meinung überzeugt und würde dich gerne von der deiner ihrigen Meinung befreien. Und gleich mehrfach ermahnt Paulus die beiden Gruppierungen, einander nicht zu verurteilen und nicht zu verachten. Diejenigen, die enger denken, stehen in der Gefahr, die anderen, die da ein weiteres Herz haben, die Ernsthaftigkeit oder Richtigkeit ihres Glaubens in Frage zu stellen oder gar den Glauben ganz abzusprechen. Das geht nach Paulus gar nicht. Schließlich ist Gott der Einzige, dem wir Rechenschaft schuldig sind und der das bewerten kann und wird. Und umgekehrt sollen die Liberaleren die anderen nicht verachten, so nach dem Motto, die sind noch nicht so weit, die haben es noch nicht verstanden, die sind rückständig, altmodisch von gestern. Paulus hätte den Römern ja auch vorschlagen können, eine weitere Gemeinde zu gründen. So nach dem Motto, Rom ist groß genug für zwei Gemeinden. In der einen ist es erlaubt, Götzenopferfleisch zu essen und die anderen machen das eben nicht. Wäre doch auch eine Lösung gewesen. Paulus wollte aber, dass die Gemeinde zusammenbleibt, dass sie die Unterschiedlichkeit aushält und daran lernt, liebevoll miteinander umzugehen. Ein kleiner Einschub. Ich schätze an unserer Gemeinde hier gerade das, dass wir so vielfältig und unterschiedlich sind, dass wir viele unter einem Dach vereinen können, dass wir nicht alle gleich denken müssen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Gemeinde attraktiv macht. Jemand, der dazu stößt, muss sich nicht verbiegen, um dazugehören zu können. Er darf so bleiben und denken, wie er es vorher getan hat. Und ich betrachte das als ein großes Verdienst unserer beiden Pastoren, Fritz Weidemann und Michael Schalles, dass uns das in den letzten 11 Jahren gelungen ist. Und Michael hat es in der letzten Mitgliederversammlung so auf den Punkt gebracht, wir haben nicht eine gemeinsame Meinung, aber wir haben einen gemeinsamen Herrn. Darauf kommt es an. Bevor Hermann Heinrich Grafe 1854 die erste FEG gegründet hat, hatte er erwogen, sich den Baptisten anzuschließen. Eine Sache hielt ihn davon ab. Er wünschte für jeden Christen die individuelle und freie Entscheidung in der Tauffrage. Jeder solle also frei sein, entweder seine Kindertaufe zu akzeptieren oder als Glaubender getauft zu werden. Und diese Freiheit des Einzelnen steckt sozusagen in den Genen der freien evangelischen Gemeinden. Und deswegen steht es uns gut an, immer wieder auf Römer 14 zu hören. Und damit bin ich bei der dritten und letzten Empfehlung des Paulus. Nehmt das Thema nicht so wichtig. In Vers 17 schreibt Paulus, es geht um mehr als Essen und Trinken. Es geht um ein Leben in Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und in Vers 20, es geht um das Werk Gottes. Die Gemeinde ist wichtiger als unsere Haltung zu einem bestimmten Thema. Oder etwas spitzer formuliert, mein Dickkopf darf nicht dazu führen, dass die Gemeinde beschädigt wird. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir Gott ehren und in Dankbarkeit ihm gegenüber leben. Und darüber werden wir auch einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb ermahnt Paulus, auf das eigene Verhalten zu achten und nicht auf das des anderen. Und so geht es gar nicht in erster Linie um unsere Meinung, sondern um unser Verhalten. Und um es einmal pointiert zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass wir im Himmel nicht danach gefragt werden, welche Meinung wir zu Fragen der Homosexualität vertreten haben, sondern danach, wie wir mit schwulen und lesbischen Menschen umgegangen sind. Auf unser Verhalten kommt es an. Das soll von Liebe bestimmt sein und nicht von Richtigkeiten. In schöner Übereinstimmung mit der diesjährigen Jahreslosung lädt Paulus uns in Vers 19 dazu ein, uns um das zu bemühen, was zum Frieden beiträgt und was den Glauben fördert. Bei allem ernsthaften Ringen und Suchen nach guten Antworten auf ethische Fragen wünsche ich uns gleichzeitig die nötige Portion Gelassenheit. Dass wir nicht verbissen auf dem beharren, was wir gerade als richtig erkannt zu haben glauben, sondern entspannt wahrnehmen können, dass andere auch zu anderen Überzeugungen gelangen können. Das gab es schon immer, hier bei den Römern, und auch die ganze 2000-jährige Kirchengeschichte ist voll davon. Gott jedenfalls kommt gut damit klar. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, du kennst uns. Du weißt, wie so oft wir von unserer eigenen Meinung so überzeugt sind, dass wir dadurch andere verletzt haben. Bitte vergib uns. Hilf uns dazu, den andersdenkenden Bruder und die andersdenkende Schwester ohne Vorbehalte anzunehmen und in Liebe miteinander umzugehen. Bewahre uns vor Besserwisserei und Rechthaberei. Bewahre uns davor, einander zu verurteilen oder zu verachten. Hilf uns, das zu tun, was zum Frieden beiträgt und was den Glauben fördert. Wir danken dir dafür und wir loben und ehren dich. In Jesu Namen. Amen.